Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine kann beim Wiederaufbau im Osten des Landes auf deutsche Hilfe zählen. Bei ihrem ersten Besuch in Kiew seit Beginn der Krise sicherte Bundeskanzlerin Merkel heute ihre Unterstützung zu. Nach einem Treffen mit Präsident Poroschenko sagte sie, zunächst müssten sich aber beide Seiten auf einen Waffenstillstand einigen. Merkel begrüßte, dass Poroschenko die Selbstverwaltung der Kommunen stärken will, um das Land zusammenzuhalten.
Ein Zeichen der Unterstützung in schwieriger Zeit. So war der Besuch der Kanzlerin schon in Berlin angekündigt worden. Und der Zeitpunkt ist tatsächlich ein besonderer. Auf dem Maidan letzte Proben für die Parade zum ukrainischen Unabhängigkeitstag. Während in der Ostukraine ein russischer Hilfskonvoi genau diese Souveränität der Ukraine in Frage stellt. Schon vor dem ersten Handschlag war dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko klar, das, was viele seiner Landsleute sich am meisten erhoffen, würde Merkel nicht zusagen, irgendeine Form militärischer Unterstützung. Und Angela Merkel wusste ebenso sicher, noch einen einseitigen Waffenstillstand Poroschenkos wird es auch nicht geben. Stattdessen soll der Frieden mit einer Paketlösung erreicht werden. 500 Millionen deutscher Kreditzusagen für den Wiederaufbau des Donbass, eine Dezentralisierung der Ukraine, Entgegenkommen der EU bei Fragen der Zollunion, neue Verhandlungen im Gasstreit und die Kontaktgruppe soll wieder zusammentreffen.
Ich glaube, die Pläne liegen auf dem Tisch, wie man Frieden und auch gutes Miteinander zwischen den Ländern erreichen kann. Es müssen jetzt Taten folgen und ich glaube, von ukrainischer Seite sind eine Vielzahl von Initiativen ergriffen worden.
Der schnellste Weg zum Frieden, so Poroschenko heute, sei aber der Abzug aller ausländischen Söldner aus der Ostukraine. Eine Forderung, die er in Minsk Wladimir Putin wohl auch persönlich überbringen wird.
Auf dem Maidan oder hierher zur Gedenkstelle für die Opfer vom Februar ist die Kanzlerin nicht gekommen. Das wäre offenbar zu viel der Solidaritätssymbolik in einer Zeit, in der der russische Präsident mit neuen diplomatischen Initiativen zu einem Kurswechsel bewegt werden soll. Und wohl darum auch heute nur wenige kritische Töne zum russischen Hilfskonvoi. Was aber sehr wohl an vielen Untertönen erkennbar war, die Hoffnung auf ein Einlenken Moskaus sind durchaus überschaubar.
Der Konvoi russischer Lkw hat nach Angaben der OSZE die Ukraine inzwischen wieder verlassen. Er war gestern ohne Erlaubnis der ukrainischen Behörden in die umkämpfte Stadt Lugansk gefahren, nachdem die Laster zuvor tagelang an der Grenze festgesessen hatten. Moskau hatte angegeben, die Lkw würden Hilfsgüter transportieren. Kiew befürchtete dagegen, dass auch Waffen mitgeliefert werden könnten.
So überraschend, wie der Konvoi russischer Lkw gestern über den Grenzposten Donetsk rollte, so überraschend sind die weißen Lastwagen heute wieder nach Russland zurückgekehrt. Der komplette Konvoi befindet sich wieder auf russischem Boden, bestätigt die OSZE vor Ort. Im russischen Fernsehen wurde die Lieferung der Hilfsgüter in die umkämpfte Rebellenhochburg Luhansk als voller Erfolg gefeiert. Es wurde auch die Zerstörung der umkämpften Stadt gezeigt, öffentliche Gebäude und Straßen, die nicht mehr funktionieren. Man habe die Hilfsgüter dort abgeliefert, die Lkw seien leer zurückgekehrt. Um 2 Uhr waren alle Lkw wieder auf russischem Boden. Alle Lastwagen sind vom ukrainischen und vom russischen Zoll kontrolliert. Dieser Darstellung widersprach der ukrainische Militärsprecher. 184 Lkw haben ukrainisches Hoheitsgebiet verlassen, aber es war unseren ukrainischen Zöllnern nicht möglich, sie zu kontrollieren. Außerdem erklärte er, die Lkw hätten ukrainisches Militärgerät außer Landes geschafft. In einer Rüstungsfabrik fehlten Radaranlagen.
Für Präsident Putin scheint die Rechnung aufgegangen zu sein. Gestern noch hat das eigenmächtige Handeln Russlands einen weltweiten Sturm der Entrüstung ausgelöst. Direkte Konsequenzen blieben allerdings aus. Und heute konnte der russische Präsident im Staatsfernsehen einen medialen Erfolg verbuchen.
Die SPD-Spitze ist fast geschlossen dafür, die Kurden im Nordirak mit Waffen zu unterstützen. Parteivize Stegner hält als einziges Präsidiumsmitglied dagegen. Er sieht allein die USA in der Pflicht. Bei einer Klausurtagung in Berlin sagte der SPD-Vorsitzende Gabriel, die Situation sei eine Ausnahme. Im Nordirak gebe es offene Barbarei.
Als Außenminister hat Frank-Walter Steinmeier zusammen mit der Bundesregierung entschieden, Waffen in den Nordirak zu liefern. Jetzt geht es darum, dass auch seine Partei, die SPD, diesen Weg mitgeht. Steinmeier sagt, die Regierung habe nicht leichtfertig entschieden.
Wir sind hier in einer Sondersituation und das hat sich für mich in meinen Besuchen im Irak, vor allem im Nordirak, auch bestätigt. Eine mit größter Brutalität, mit Zynismus, mit barbarischen Methoden voranschreitenden terroristischen Organisationen, der im Augenblick niemand Einhalt gebieten kann, außer denen, die im Norden einen verzweifelten Kampf führen.
Die Parteispitze unterstützte heute Steinmeier ausdrücklich, stellte aber auch fest, dass es keinen Bundeswehreinsatz im Irak geben werde. Waffenhilfe für die Kurden aber, so Parteichef Gabriel, das müsse jetzt sein.
Ich kann das auch für mich persönlich sagen. Ich glaube, dass dies kein Paradigmenwechsel ist, dass dies kein Tabubruch ist, sondern es ist eine Ausnahmeentscheidung in einem schlimmen Ausnahmefall. Für mich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in meinem politischen Leben getroffen habe.
Als einziger meldete heute Vizeparteichef Ralf Stegner Bedenken an. Man wisse nie, was mit den Waffen später geschehe.
Wir liefern Waffen, am Ende werden damit unschuldige Menschen getötet. Kein Mensch weiß, ob vielleicht eine Diskussion dann aufkommt um einen unabhängigen Kurdenstaat. Was heißt das für den Irak? Was heißt das für die Türkei? Was heißt das für andere Regionen? Waffenlieferungen bewirken selten Gutes.
Die Diskussion über Waffenlieferungen geht weiter. Am 1. September tritt der Bundestag deswegen zu einer Sondersitzung zusammen.
Im Irak lähmt die Gewalt zwischen den muslimischen Religionsgruppen der Schiiten und Sunniten die Bildung einer Einheitsregierung. Bei Selbstmordanschlägen in Bagdad und bei Tikrit starben mindestens 17 Menschen. Ziele sollen Schiiten gewesen sein. Schiitischen Kämpfern wird vorgeworfen, für einen Angriff auf eine sunnitische Moschee verantwortlich zu sein. Dabei waren gestern mehr als 70 Sunniten getötet worden. Bei Anschlägen in Kirkuk kamen heute zudem mindestens 19 Menschen ums Leben. Die Stadt wird von kurdischen Truppen kontrolliert, die gegen die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen. Auf tagesschau.de finden Sie Hintergrundberichte und Analysen zu den Ereignissen im Irak. Außerdem eine Bilderstrecke zur Situation der vielen Flüchtlinge im Land.
Die israelische Armee hat erneut zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert. Nach Augenzeugenberichten wurde dabei auch ein 12-stöckiges Wohnhaus getroffen. Mindestens 10 Menschen sollen verletzt sein. Die radikal-islamische Hamas hatte ihrerseits wieder Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Die Regierung in Tel Aviv hatte Vergeltungsschläge angekündigt, nachdem ein 4-jähriger Junge in Israel durch eine aus Gaza abgeschossene Granate ums Leben gekommen war.
Beim Aufbau des europäischen Satellitensystems Galileo droht ein schwerer Rückschlag. Zwei gestern gestartete Satelliten haben nicht die richtige Umlaufbahn erreicht. Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtorganisation kreisen sie in zu geringem Abstand um die Erde. Das Galileo-Programm soll bis 2020 ein europäisches Navigationssystem möglich machen.
3, 2, 1, Start. Nikolaj. Es sah nach einer perfekten Mission aus für Europas Galileo-Projekt. Der Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, planmäßig startet die russische Soyuz-Rakete mit den beiden Navigationssatelliten an Bord. Das System soll Europa unabhängig machen vom amerikanischen GPS. Erleichterung und Freude im Kontrollzentrum. Galileo, so scheint es, ist endlich auf dem Weg. Kein anderes Projekt symbolisiert so wie Galileo, wozu Europäer fähig sind, hochwertige Jobs, Nutzen für unsere Bürger und Unternehmen, wenn wir zusammenarbeiten. Doch schon kurz darauf skeptische Blicke im Kontrollzentrum. Die Satelliten sind auf einer falschen Umlaufbahn ausgesetzt worden. Nach Angaben der französischen Raumfahrtbehörde kreisen sie 17.000 Kilometer über der Erde, nicht wie vorgesehen 23.000. Nun versuchen die Wissenschaftler, die Situation zu retten. Ob der Treibstoff an Bord der Satelliten dafür reicht oder ob die Satelliten ganz aufgegeben werden müssen, ist noch unklar. Wir untersuchen derzeit die Lage, teilte das Unternehmen Ariane Space mit. Mehr Informationen werden bekannt gegeben, wenn die Flugdatenanalyse beendet ist. Satelliten quasi falsch im Weltraum geparkt. Bei der Europäischen Raumfahrtagentur hier in Paris rätselt man, wie das passieren konnte. Für Europas Steuerzahler bedeutet die Panne wohl neue Kosten. Dabei ist Galileo mit über 10 Milliarden Euro schon jetzt mindestens dreimal teurer als geplant.
Bei der Lufthansa stehen zum Ende der Sommerferienzeit möglicherweise neue Streiks an. Die Pilotenvereinigung Cockpit erklärte die Tarifverhandlungen mit dem Konzern gestern Abend für gescheitert und kündigte Arbeitskampfmaßnahmen an, mit denen ab sofort gerechnet werden müsse. Ein genauer Termin wurde aber nicht genannt. Die Piloten fordern höhere Gehälter und die Beibehaltung der betriebsinternen Frührente. Die Lufthansa lehnt das ab.
In Hamburg hat der Dalai Lama seinen Besuch mit einem Appell für Frieden begonnen. Vor 7000 Zuhörern im Kongresszentrum warb das geistliche Oberhaupt der Tibeter für menschliche Werte wie Mitgefühl, Toleranz und Gewaltlosigkeit. Bildung sei das Wichtigste, um Dialog herzustellen und eine friedliche Welt zu schaffen, so der Dalai Lama. 4 Tage lang ist der 79-Jährige zu Gast in der Hansestadt und wird dort über menschliche Werte sprechen und buddhistische Unterweisungen geben.
Hoffenheim ist erster Tabellenführer der neuen Fußball-Bundesliga-Saison. Die Kraichgauer gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 2:0.
Der erste Arbeitstag von Oliver Baumann als neuer Torwart von 1899 Hoffenheim hätte nicht viel besser laufen können. Nach der ersten großen Chance der in Grün spielenden Gäste aus Augsburg durch den slowenischen Nationalspieler Tim Matausch gelang der Mannschaft von Markus Gisdol innerhalb von 120 Sekunden ein Doppelschlag. Erst traf Sorloy in der 33. Minute zum 1:0, assistiert von einer dilettantischen Abwehrleistung der Augsburger. Dann erhöhte der Norweger Tariq El-Younoussi nach schöner Vorarbeit von Firmino auf den Halbzeitstand von 2:0. Der FCA, der nach der Pokalpleite nicht auch noch das zweite Pflichtspiel in Folge verlieren wollte, versuchte nach der Pause zu antworten. Doch bis auf einen Freistoß von Vollner und eine große Parade von Baumann passierte nichts mehr.
Und in der Tagesschau sind Sie jetzt auch. Wissen Sie warum?
Nee.
Tabellenführer.
Schöne Geschichte.
Wenn das kein gelungener Einstand ist.
Hannovers Trainer Taifun Korkut ließ es sich nach Spielschluss nicht nehmen, jedem seiner Spieler einzeln zu gratulieren. Zuvor hatten die Gastgeber von 49.000 Zuschauern eine Partie gedreht, in der Schalke kurz nach der Halbzeitpause in Führung gegangen war. Choupo-Moting bediente Klaas-Jan Huntelaar, der sich die Gelegenheit zum 0:1 nicht entgehen ließ. Weil die in dieser Phase überlegenen Gäste es versäumten nachzulegen, kam Hannover zurück. In der 67. Minute bereitete Bittencourt sprintstark und passgenau den 1:1 Ausgleich von Edgar Pripp vor. Gegen Konzept und kraftlose Schalker gelang Joselu nur 3 Minuten später der sehenswerte Siegtreffer zum 2:1 Endstand. Der Neuzugang der Niedersachsen hatte genau Maß genommen und führte sich bestens ein. Fährmann streckte sich vergeblich. Bei Schalke dagegen dürfte die Diskussion um Trainer Jens Keller nach dem Pokal aus und dem Missraten im Bundesliga-Auftakt anhalten.
Und hier die weiteren Ergebnisse des ersten Spieltages. Berlin-Bremen 2:2, Frankfurt-Freiburg 1:0, Köln-Hamburg 0:0. Im Spiel Dortmund gegen Leverkusen steht es kurz vor dem Ende 0:1. Bereits gestern besiegte München Wolfsburg mit 2:1. Morgen spielt Paderborn gegen Mainz und Mönchengladbach empfängt Stuttgart. Am vorletzten Wettkampftag der Schwimm-Europameisterschaften in Berlin gab es die 2. Goldmedaille für die Beckenschwimmer. Die Freistilstaffel der Männer über 4x200 Meter siegte vor Russland und Belgien.
Robin Backhaus, Yannick Lebherz, Clemens Rapp und Paul Biedermann, sie sorgten für Feiertagsstimmung im Berliner Velodrom. Vor allem Weltrekordhalter Paul Biedermann war auf den letzten Metern nicht zu schlagen und siegte vor den Staffeln aus Russland und Belgien. Der 28-jährige Hallenser war heute der gefeierte Mann. Grund zum Jubeln hatte auch Christian Diener aus Cottbus. Ein 2. Platz über die 200 Meter Rücken und damit eine Silbermedaille für Deutschland. Silber auch für Tina Punzel und Nora Subczynski. Im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett mussten sich die beiden nur dem Paar aus Italien geschlagen geben. Abgerundet wurde der erfolgreiche Tag von Sascha Klein mit Platz 3 vom 10-Meter-Turm. Eine Bronzemedaille, über die sich vor allem die jungen deutschen Fans freuen durften.
Jetzt die Lottozahlen. 7, 9, 10, 18, 23, 36, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 24. August.
Tiefer Luftdruck und kühle Meeresluft bestimmen auch am Sonntag unser Wetter. In der Südwesthälfte Deutschlands beginnt der Luftdruck aber wieder zu steigen und dort sind die Schauer auch seltener. Die ziehen sich heute Nacht erstmal in den Osten und Süden zurück, während es von Westen gebietsweise aufklart. Im Norden sind allerdings noch teilweise gewittrige Schauer unterwegs. Am Tag wechseln Sonne und Wolken einander ab. In der Südwesthälfte gibt's nur einzelne, in der Nordosthälfte häufiger Schauer, die zum Teil von Blitz und Donner begleitet werden. Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig und an den Küsten frisch mit starken Böen. In der Eifel heute Nacht nur 5, auf den Nordseeinseln bis 13 Grad. Morgen Temperaturen von 15 Grad im Sauerland bis 21 am Oberrhein. Am Montag gibt's an der Ostsee einzelne Schauer, sonst ist es vorübergehend recht freundlich. Später verdichten sich die Wolken von Westen und es beginnt zu regnen. Dienstag und Mittwoch gibt's meist mehr Wolken als Sonne und gebietsweise wird es nass. Auch Gewitter sind dabei.
Um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Merkel in Kiew, wie Deutschland der Ukraine helfen möchte und Spendenkampagne im Internet, der Eiswasserhype. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.